Was ich meine mit Lyriker ist, dass mir die Musikalität eines Textes wichtig ist. Rhythmus, Klangfarbe. So ein Text muss klingen, schwingen oder auch tanzen, könnte man sagen. Und in den Beschreibungen des Tanzes sollte das auch so zum Ausdruck kommen.
Hi und willkommen beim Lektoratspodcast. Ich bin Xenia Bucher von Equal Rights Lektorat und habe heute Henning Adams zu Gast, Co-Autor von Mom, das erste Buch Ikanan. Hallo Henning, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Henning Adams, Schriftsteller und verdiene meine Brötchen als Werbetexter. Tanze Tango Argentino und schreibe sonst eigentlich dauernd, wenn ich nicht gerade Tango tanze und schlafe. Ich habe schon seit meiner Kindheit geschrieben und einige Kurzgeschichten veröffentlicht. Ich habe ein paar Romane in der Schublade liegen und noch so im Entwicklungsstatus. Aber Mom ist jetzt mein erster Roman, den ich zur Veröffentlichung bringe.
Das klingt spannend. Vor allem bin ich ja jetzt auch schon sehr aufgeregt, ob die Projekte, die in deiner Schublade sind, auch irgendwann mal rauskommen. Sind das Sachen, wo du noch dran arbeiten möchtest oder bleiben sie erstmal in der Schublade?
Das sind zwei Romane, die ich geschrieben habe, aber die mich nicht so richtig gepackt haben. Da glaube ich nicht, dass ich die nochmal anpacke. Zwei andere sind, finde ich, ganz interessant, packen mich nicht so richtig, aber wenn ich sie lese, finde ich sie doch wieder irgendwie interessant. Aber das ist was ganz anderes als das, was ich jetzt veröffentliche. Und muss ich sehen, ob das dann irgendwie passt. Also ich bin auch nicht sicher, ob ich da noch Zeit zu haben werde, weil der Roman, den ich jetzt veröffentliche, ist nur der erste einer Reihe. Also da kommen mindestens vier. Der nächste ist schon quasi fertig oder im Rohzustand fertig. Und der dritte ist auch schon halb fertig. Also da steckt noch eine Menge Arbeit dahinter. Und eigentlich will ich auch noch Teil 5 und 6 schreiben und auch noch Teil 7. Und ja, wie gesagt, ich muss sehen, wo ich da noch die Zeit finden werde, die anderen Romane fertigzustellen.
Ja, aber das macht mich gerade sehr glücklich, dass du schon so viele andere Teile in Planung oder am liebsten schreiben würdest, weil ich war ja sehr gepackt von der Geschichte. Ja, aber das werden wahrscheinlich alle mitbekommen, wenn wir jetzt darüber sprechen. Deswegen fange ich einfach erstmal an, deine Geschichte vorzustellen, wenn das in Ordnung ist.
Ja, gerne.
Das Buch heißt Mom, das erste Buch Ikanan, geschrieben von Henning Adams und Lucia Hellgren. Ikanan oder kurz Annie lebt in einer utopischen sozialen und gleichberechtigten Zukunft, in der die Menschen der Natur sehr nahe sind. Aber natürlich ist keine Welt perfekt und auch in dieser neuen Welt werden nicht allen die gleichen Möglichkeiten zugestanden. Das bekommt Annie vor allem dann zu spüren, als sie ihrer Familie mitteilt, dass sie Tänzerin werden will. Sie ist die Tochter eines Unsterblichen, eines sogenannten Momanten und einer Sterblichen. Ihr Mom ist angeblich nicht stark genug für diesen Beruf, obwohl sie noch einige verborgene Fähigkeiten besitzt. Trotz der Menschen, die sich gegen ihren Traum stellen, hält sie an diesem Fest, übt unermüdlich mit ihrer Kollegin Ipsi tanzen und kämpfen. Die beiden Freundinnen unterstützen sich nämlich gegenseitig in ihren Träumen und werden bald unzertrennlich. Als dann aber die große Prüfung ansteht und entschieden wird, wer zu welchem Beruf erweckt wird, verändert sich alles. Dann wäre meine erste Frage, was sich bestimmt auch alle fragen: Was ist eigentlich das Mom und wer sind die Momantes?
Das Mom ist einfach kurz für Mikrobiom. Das ist mal so entstanden. Im Sprachgebrauch hat sich das verkürzt und wurde dann einfach das Mom genannt. Also Mikrobiom, das, was wir alle an Kleinstlebewesen mit uns tragen, im Darm, auf der Haut, in den Ohren, wo auch immer, und ohne die wir nicht überleben könnten. Allerdings tragen die Momantes, also die Momträger, ein ganz spezielles Mom. Nämlich nicht das, was wir hier so allgemein haben, sondern das vom Planeten Teegarden B. Dazu müsste ich etwas ausholen in die Vorgeschichte. Also im Jahr 2121, also kurz vor Ausbruch des letzten Krieges, verlässt die Exodus-Mission die Erde in Richtung dieses angeblich erdähnlichen Planeten und hofft da, eine neue Erde vorzufinden und diese besiedeln zu können. Die Verhältnisse auf dem Planeten sind allerdings nicht so wie gedacht, aber obwohl der Planet belebt ist, aber in einem ganz kleinen Bereich nur. Und das Einzige, was da zu leben scheint, ist so eine schleimartige Masse. Also der ganze Planet oder der bewohnbare Bereich dieses Planeten ist davon bedeckt. Und die gesamte Besatzung, also die Besatzung und die Passagiere infizieren sich mit diesem Mumm.
Das klingt ja erstmal nicht so gut.
Nee, das finden die auch nicht so gut, weil die wehren sich erstmal mit Antibiotika. Also zumindest die Passagiere, weil die Antibiotika sind dann erstaunlich knapp. Und die Passagiere sterben dann auch alle, also weil sie sich dann dagegen wehren. Und von der Besatzung überleben aber viele, weil sie halt keine Antibiotika mehr hatten oder darauf kommen, dass das keinen Sinn hat damit. Und die reisen dann halt zurück zur Erde.
Und das sind dann die Momantes.
Und die nennen sich dann Momantes, ja. Und also als sie zurückkommen, 500 Jahre später, die sind so auf der Reise dann im Tiefschlaf, also in einer künstlichen Winterschlaf. Als sie dann zurückkommen, finden sie die Erde verwüstet vor und es gibt nur ganz wenige Oasen, wo noch Leben möglich ist. Und die Momantes machen dann die Erde wieder fruchtbar. Zumindest in diesen Oasenbereichen bringen sie wieder Leben auf die Erde. Und darum werden sie dann auch von den wenigen noch verbleibenden Erdbewohnern verehrt.
Okay, also das Mom, was die Momantes tragen, hilft denen quasi, Fruchtbarkeit in die Erde zu bringen.
Ja, und sie sind dadurch unsterblich geworden. Darauf kommen sie
Ah.
allerdings nicht direkt, sondern, also natürlich kommen sie darauf, weil sie schon 500 Jahre überlebt haben im künstlichen Winterschlaf, künstlichen Hibernation. Aber ja, die merken das ja so nach und nach, dass sie eigentlich tatsächlich unsterblich werden. Also nicht so
Okay.
ganz unsterblich, weil natürlich, wenn man sie stark verletzt oder ihnen den Kopf abhackt, dann weiterleben nicht mehr möglich.
Ein
Und
Foreshadowing.
genau. Und auch wenn sie Kinder bekommen, dann haben sie noch 40 Jahre zu leben, so ungefähr.
Ah, das ist dann natürlich eine besonders schwere Entscheidung.
Ja, aber das Mom, was sie jetzt in sich tragen, lässt ihnen im Prinzip keine Wahl. Man könnte auch sagen, die Natur sagt einem, wann der Zeitpunkt
Ah,
gekommen
I
ist.
see, okay.
Die meisten sind zu diesem Zeitpunkt schon 200, 300 oder 400 Jahre
Okay,
alt.
danke schön dafür. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie diese Welt zustande gekommen ist. Also die Welt, um die es geht, ist hauptsächlich die, die danach kommt. Also wenn diese Momantes auf die Erde kommen und was dann für eine Welt durch sie entstanden ist. Genau diese Backstory, die du uns gerade erzählt hast, war ja bei uns ein riesiges Thema. Die Frage war, wie wir die Story beleben können, ohne dass der Anfang zu lang wird. Also ohne dass die Backstory komplett den Rahmen dieses Anfangs sprengt und vielleicht eher später beiläufiger vorkommt. Wie bist du da vorgegangen? Wie
Ja.
sah der Anfang vorher aus?
Also was ich gerade erzählt habe, oder ein Teil davon, das war noch länger, jede Bewohnerin, jeder Bewohner bekommt eine Akte angelegt, also die Chronik, und vor bestimmten Ereignissen kriegen sie diese Chronik dann nochmal zu lesen, ob denn da alles richtig ist, was in der Vergangenheit passiert ist, also ob das alles so richtig aufgezeichnet wurde. Und in meinem ersten Entwurf setzt sich Annie halt hin und arbeitet diese Chronik durch. Und da steht halt diese Vorgeschichte in Form einer biblischen Legende sozusagen drin. Aber das war halt voll der Infodump, ne? Also das war viel zu bräsig und wir haben das ja dann so radikal gekürzt. Also wir haben das also rausgeschmissen an der Stelle, weil das auch später in Erzählungen von zwei Figuren dann noch vorkommt. Also nicht so vollständig, aber so, dass man sich das vorstellen kann.
Ja.
Von daher mussten wir da nicht, dann ist das weiterhin ist das in die Handlung eingebettet. Und jetzt sind wir direkt drin. Und das ist also viel besser. Also wie die Welt funktioniert, erfahren die Lesenden immer nur so häppchenweise jetzt. Die Welt erschließt sich so nach und nach halt.
Ja, genau, das ist eine wirklich riesige Veränderung gewesen. Und also als ich dann im Stillektorat saß, musste ich mich auch sehr zusammenreißen, nicht durchzufließen und das Buch einfach am Stück zu lesen, sondern mich wirklich darauf zu konzentrieren, weil es hat wirklich einen riesigen Unterschied gemacht. Ich fand die Backstory auf jeden Fall super interessant und es war total durchdacht, was total schön war, aber dass sie sich dann halt eben dann so über das Buch hin verteilt hat, hat halt noch neugieriger darauf gemacht. Und auch noch einmal für die ZuhörerInnen, Infodump bedeutet im Grunde, dass man zu viele Infos am Anfang einbaut über zum Beispiel die Backstory oder die Welt, wo die Lesenden quasi noch gar nicht bereit dafür sind, sich darauf einzulassen. Die Lesenden werden hauptsächlich mit den Charakteren überzeugt, die Geschichte zu lesen. Und wenn sie dann drin sind in dieser Welt dieses Charakters, durch die Augen des Charakters zum Beispiel, dann öffnen sie sich für mehr Informationen. Und ja, im Grunde ist es der Effekt, den Henning hier erzielt hat. Und es war natürlich auch sehr schwer, da die Infos ein bisschen einzuschränken, weil die Welt, die ihr gebaut habt, ist ja riesig und voller faszinierender Details. Also sie ist komplett durchdacht von Sprache, Pflanzen, Tieren, die komplette Backstory. Es sind so viele Elemente, die diese Geschichte so authentisch machen und diese Welt so lebendig machen, dass ich mich jedes Mal so gefühlt habe, dass ich mir alles vorstellen konnte und mich in dieser Welt echt gefühlt habe, also diese Welt echt gefühlt habe. Zum einen gab es da ja zahlreiche Wortneuschöpfungen, also abgesehen jetzt von Mom. Ja. Und ganz neuen Schöpfungen habt ihr ja auch noch Wörter verändert und der Welt angepasst. Zum Beispiel wird der Beruf zum Ruf, was ich viel tiefer und metaphorischer finde. Also Beruf klingt halt jetzt, also wir kennen das Wort, deswegen ist es so ein bisschen bürokratisch geprägt, aber Ruf hat dann gleich irgendwie so etwas, ja, Verträumteres. Wie seid ihr dazu gekommen, die Sprache so weitgehend anzupassen und woraus ist diese entstanden?
Kam so aus der Situation heraus, nicht aus der Zeitsituation, sondern aus der Welt heraus, die wir da geschaffen hatten. Also die Gesellschaft ist ja einerseits archaisch, also wir haben eine niedrige Arbeitsteiligkeit, es gibt keine komplizierte Technik, also weil nämlich diese Technik der Menschheit zu Verhängnis geworden wäre. Und deshalb hat man sich entschieden, darauf zu verzichten. Also die komplexesten Maschinen hier sind Webstuhl, Segler und Bioreaktor. Und das sind relativ niedrig komplexe Maschinen. Also Webstuhl ist noch ziemlich dann noch der am höchsten entwickelte. Ja. Andererseits greift die Gesellschaft natürlich auch das Wissen können von 10.000 Jahren oder wie viel Menschheitsgeschichte zurück. Also es kommen also durchaus so Begriffe vor, die hochtechnisch klingen, also zum Beispiel bioelektrostatische Anomalie. Mhm. Aber dieses Archaische war mir schon wichtig, das so durch eine leicht veränderte Sprache abzubilden. Also teilweise habe ich da auch auf Schweizer Deutsche, Amtsdeutsch zurückgegriffen, wenn ich zum Beispiel von Verfehlungen spreche, ja, so. Es gibt keine Verbrechen, sondern Verfehlungen.
Das wusste ich gar nicht.
Also, spannend. Die Schweizerische Amtsdeutsch ist da wunderbare Quelle. Also werden Fehlbare verzeigt. Ja, also das ist wirklich ein sehr reicher Schatz. Und natürlich sind viele Namen kommen auch daher, weil die Gesellschaft durch das Mom sehr naturverbunden ist. Mhm. Also das Mom ermöglicht ihnen ein viel stärkeres Fühlen der Natur. Die können auch instinktiv Sonnenstände wahrnehmen und sowas. Also die müssen jetzt nicht immer auf die Uhr gucken. Mhm. Ja, es gibt auch keine Uhren. Ja, also die Zeitangaben richten sich deshalb nach dem Sonnenstand. Also zum Beispiel ist ein Viertel nach Sonnenaufgang. Ja, oder die Monate richten sich nach den Mondphasen, das Jahr nach den Sonnenwenden. Es gibt ein Mondjahr, wo am Ende die fehlenden Tage, also ungefähr 11 Tage, ist das Mondjahr kürzer, wo die fehlenden Tage nach der Wintersonnenwende angefügt werden, also von der Zwischenzeit.
Ja, spannend, dass selbst bei solchen Sachen dann halt jedes Mal so viele Gedanken dahinter stecken. Aber das war für mich auch auf jeden Fall beim Lesen sehr spürbar, weil, also es war nicht hervorgehoben, es waren ja auch oft einfach Details, die ganz beiläufig vorkamen. Eben wenn sie halt die Zeit sagen, dann sagen sie halt,
Ja.
noch mal ein Beispiel.
Ja, die treffen sich dann ein Achtel vor Mittag oder so, ne? Oder
Ja,
ja.
genau so war es.
Also so
Also.
genau brauchen sie es auch nicht. Die haben ja, die Momente zumindest, sind ja unsterblich und deshalb spielt Zeit für die eine ganz andere Rolle. Ja, also die haben es nicht eilig. Also das impliziert noch jede Menge andere Sachen. Ja, aber da, Zeit ist einer der Dinge. Also, und das ist eigentlich eine sehr langsame Welt. Das war nicht ganz einfach, also das so umzumodeln. Also mir ist aufgefallen, wie oft wir zum Beispiel Stunde benutzen. Also auch so, ich konnte ja dann auch nicht mehr sagen, das dauert so und so viele Stunden, ne? Oder kommst du heute zur Unterrichtsstunde? Ja, also Stunde taucht als Begriff gar nicht mehr vor, genauso wie Sekunde. Also die Sekunde haben wir durch Normalpulsschlag ersetzt, was dann im Sprachgebrauch so zu Normschlag verkürzt wird. Also es entspricht einfach einem Pulsschlag. Also wir haben schon so eine ungefähre Sekundendauer. Ab und zu braucht man das doch noch. Also gerade diese genauen Einteilungen von Sekunden beziehungsweise Normpulsschlägen, habe ich festgestellt, sind doch nötig.
Ja, daran hatte ich auch
Ja.
großen Spaß immer. Zu Anfang war es immer so, oh, wow, interessantes Wort. Und dann war es aber irgendwann so normal, dass ich dann auch quasi in Normpulsschlägen gedacht habe.
Ja.
Ja, also wenn mein Mann mich dann gefragt hat, wie viele Minuten brauchst du noch, bis du zum Essen kommen kannst, dann sage ich, 60 Normpulsschläge. Und was ich ja auch noch sehr faszinierend fand, wir haben ja auch viel über das Thema sensible Sprache gesprochen. Das war ja euch schon von Anfang an sehr wichtig und damit habt ihr auch diese Begriffe teilweise auch schon kreiert, also mit dem Hintergrund genderneutral zu schreiben. Wie seid ihr da herangegangen?
Als wir anfingen, den Roman zu schreiben, hatte ich gerade mit dem Thema zu tun. Also für einen Kunden, ein großer Mobilfunkkonzern, der stellte gerade auf Gendern um. Und die Gender mit Doppelpunkt. Und ich finde das okay. Also ich finde das gut. Ich bin auch ein Befürworter dessen. Aber aus sprachlicher Sicht, sprachästhetischer Sicht ist und bleibt das eine Krücke einfach. Also, ich weiß, dass es nötig ist, aber anfreunden, also liebgewinnen werde ich das nicht. Ja. Das ist einfach sprachlich unschön und in der Anwendung habe ich dann auch für den Kunden gemerkt, kann das sehr umständlich werden. Und hier dachte ich halt, ey, mein Roman, das ist meine Welt sozusagen, die kann ich gestalten, wie ich will. Ja, und warum dann nicht auch genderneutrale Bezeichnungen einführen? Also in erster Linie dann halt die Berufsbezeichnungen wie Arzt oder Architekt oder sowas im Vordergrund. Ja. Da habe ich dann einfach das ein bisschen umgemodelt. Ja, also und der Arzt ist jetzt kein Arzt mehr, sondern ein Medikus sozusagen. Und statt der männlichen Endung habe ich einfach die Endung AN angehängt. Also der Arzt und Ärztin werden dann geschlechtsneutral zu Medikan. Also der Medikan oder die Medikan. Das wird dann gleich verwendet. Oder Architektin und Architekt werden zu Tektan. Oder ElektrikerInnen zu Elektran und MitschülerInnen zu Kollegan und so weiter. Ja.
Ich finde, das ist so eine
Und das.
schöne Methode. Also, es liest sich wunderschön und es wird auch sofort deutlich, wer gemeint ist, also alle. Und ich persönlich finde ja auch die genderneutrale Sprache für, ja, Fantasy-Romane, Dystopie-Romane, wo halt eben eine neue Welt aufgebaut wird, besonders schön. Da ich würde sagen, dass es schon möglich ist, in modernen Romanen, wo es quasi halt auch zum Thema gehört, die Doppelpunkt- oder Sternchenmethode da mit drin zu haben. Aber diese Methode kommt natürlich an ihre Grenzen bei Fällen, also sowas wie Genitiv oder so, dann mit den verschiedenen Endungen, die dann noch dran gehangen werden müssten. Das wird dann schon sehr komplex und sieht dann auch tatsächlich nicht ganz so schön aus. Deswegen finde ich, wäre es generell ein so schönes Vorbild, also euer Buch wäre ein sehr schönes Vorbild generell für die Gesellschaft, vielleicht in diese Richtung kreativer zu werden.
Aber wobei man sagen muss, das gilt nicht. Also es gibt so einige Berufe, die nicht in dieses Muster fallen, also nicht gegendert werden. Also die Gesellschaft spricht weiterhin von Wahrsprecher oder von Tänzer oder, also die Wahrsprecher heißen eigentlich Turan, aber das hat sich nicht durchgesetzt, also in der Gesellschaft nicht durchgesetzt. Ja, und auch Deskovan, das sind so die außerhalb der Siedlungen nach Artefakten aus dem ersten Zeitalter suchen, also aus der Vergangenheit, also Metallschrott und was weiß ich noch, was die alles brauchen können. Die heißen halt, die werden halt nicht Deskovan genannt, sondern Buddler. Ja, also, und da benutzt man dann schon die männliche Form. Genauso wie bei Tänzer, ja, dann niemand spricht von Tanzan,
Ja,
ja,
das
sondern die
stimmt.
werden einfach nur Tänzer genannt. Das liegt aber daran, dass sich die Tänzerschaft aufgebaut hat, also Delphine, dass die sich dagegen gewehrt hat. Ja, die war der Meinung, das ist einfach nicht nötig. Ja. Also das ist auch Backstory. Ja, das steht nicht im Roman drin, aber das ist jetzt exklusive Info
Ja, das ist.
für deine Podcast-HörerInnen.
Ja, das ist spannend. Das wusste ich ja auch nicht. Und ich finde das immer sehr interessant, weil es sind ja natürlich von der Backstory gibt es so viele Sachen, die nicht in der Story dann letztendlich geschrieben stehen, die dann quasi nur du weißt oder ihr wisst. Und das ist dann natürlich spannend zu wissen, welche Gedanken sich dann die Charaktere dann noch gemacht haben, um etwas zu etablieren.
Das hier in der Welt ist das aber nicht tragisch, ja, weil das Thema Geschlechterungleichheit keine Rolle mehr spielt. Also die Geschlechter sind definitiv und de facto gleichberechtigt in allen Belangen.
Ja.
Ja, da, ja.
Ja, genau, das habe ich auch sehr in eurer Welt genossen. Insofern auch Utopie.
Ja, genau.
kann ich dich kurz mit dieser unabgesprochenen Frage überfordern? und zwar, du hast das Buch von Anfang an mir vorgestellt als Utopie.
Nein.
Kannst du das einmal erklären? Weil normalerweise spricht man ja immer von Dystopie und Dystopie wäre dann ja ein korruptes oder nicht unbedingt korruptes, aber ein nicht funktionierendes politisches System. Ist für dich diese Welt eine Utopie, die ihr geschaffen habt?
Ja, also ja, ganz klar, ja. Also das vom politischen System und vom gesellschaftlichen System ist es eine Utopie. Würde auch sagen, völlig utopisch. Also, dass alle gleichberechtigt sind. Ja, also es gibt so 10 Sätze. Der erste Satz, also so hat wieder das Grundgesetz, was die da haben, oder die 10 Gebote. Der erste Satz heißt, niemand steht über jemandem. Ja, also da wird direkt klar gemacht, dass es eine durchweg gleichberechtigte Gesellschaft ist.
Ja, aber zugleich ist es ja auch so, dass Anni sich auch gerade diesen Satz immer wieder in den Kopf ruft und
Ja,
feststellt.
weil, ja.
Ja.
Das Schöne an der Utopie ist ja, dass sie eigentlich nicht vollständig einhaltbar ist und
Ja.
dass der Utopie immer noch Menschen entgegenstehen, sozusagen, beziehungsweise in dem Fall Momantes, die sich, Annie ist ja eine Mite, also die Tochter eines Momant, aber die Mutter war eine Sterbliche, also angeblich ein ganz normaler Mensch. Und die Mite werden so ein bisschen fehl angeguckt. Ja? Also die erfahren dann schon sowas wie Herabsetzung. Ja? Also nicht von allen, aber von einigen doch sehr heftig. Und ja, da schlägt, glaube ich, dann wieder die menschliche Natur durch. Und das ist doch auch eine der Triebfedern des Romans, also diese
Ja.
Ungleichheit oder diese Ungleichbehandlung.
Ganz provokante Frage. Meinst du, die Menschen sind nicht zu einer Utopie fähig?
Meine ich. Ich glaube nicht, dass das so in der reinen Form möglich ist. Also Da spielen immer so Egoismen und Dünkel eine Rolle. Und also viele finden dann auch Gründe dafür, warum das gerechtfertigt ist. Ja. Also bei dem Thema hier sind die Metis halt, verwässern die das Blut, also das ist der Vorwurf, ne? Also zumindest der Radikalen, die Metis ablehnen.
Genau, ja, das ist dann ja schon wieder sehr rassistisch, ne?
Genau, und dadurch, also im Prinzip ist das ja, ist die Gesellschaft hier, die wir angelegt haben, die ist ja schon sehr rassistisch also nicht rassistisch angelegt, aber die ist ja in Ungleichheit angelegt. Also wir haben hier auf der einen Seite die Unsterblichen, auf der anderen Seite die Sterblichen. Das wäre schon ein krasser Gegensatz.
Ja.
Und im Prinzip ist das auch nur ein Spiegel der heutigen Welt, wenn man auf der einen Seite die Reichen, auf der anderen Seite die Armen nimmt, ja, also um das mal so krass auszudrücken. Und dazwischen gibt es dann so 10% Mittelschicht oder sowas, wenn man das so auf weltweit sieht. Was wir heute nicht so wahrnehmen, im Prinzip.
Ja.
Das wird nicht mehr thematisiert. Ja.
Genau, und das ist halt im Grunde sind es ja ganz viele verschiedene Gegensätze, die man da nehmen kann, die dazu halt auch passen. Also nicht zum Beispiel halt eben auch queer oder nicht queer oder Mann oder Frau. Das ist ja auch nochmal eine Sache, die du ja in der Welt gelöst hast. Oder, und jetzt mache ich eine wunderbare Überleitung zu der nächsten Frage, abled oder disabled? ja, um wieder zum Thema zu kommen, wir sind nämlich komplett vom Thema abgekommen, weil diese Themen einfach so spannend sind, die in dem Buch vorkommen. Ja, und zwar das Thema sensible Sprache hatten wir ja auch bei ableistischer Sprache. Ihr habt euch diesem Thema gestellt. Was war da eine Herausforderung für euch und was habt ihr deswegen geändert?
Also war sehr überrascht, wie oft wir so herabsetzende Begriffe verwenden, wie blöd, doof, idiotisch oder wahnsinnig oder sowas. Die eigentlich, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen doch eine Überlegenheit intelligenter Menschen gegenüber weniger intelligenten Menschen darstellen. Und da war ich auch ein bisschen erschrocken drüber. Das war eine Herausforderung, das jetzt neu zu umschreiben, Alternativen zu finden. Aber im Ende ging das ganz gut. Also das war auch spannend, da zu suchen und zu überlegen, was steckt dahinter. Ja. Also vieles ist ja auch so in den Sprachgebrauch übergegangen, dass wir uns da gar keine Gedanken mehr drüber machen. Und speziell das ist mir völlig durchgegangen, da habe ich gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, dass wir heutzutage viel Schimpfworte benutzen, die Leute mit Tiernamen beleidigen, ja, also du Esel oder Affe oder sowas. Und sowas habe ich von vornherein gesagt, das kann in der Welt nicht stattfinden, weil die Menschen sich nicht mehr als höher stehend gegenüber den Tieren sehen, sondern die als Mitgeschöpfe ansehen.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr faszinierend in der Welt.
Aber mit weniger intelligenten Menschen ist mir das so nicht klar geworden. Also nicht bis in die sprachliche Tiefe hinein. Also ich habe dann eine Figur, Doku, der ist so ein bisschen behäbiger und der erscheint so ein bisschen weniger intelligent, ist er vielleicht auch, ne? Aber der wird auch so akzeptiert und ist auch eigentlich einer der positiven Figuren, in die ich mich auch so ein bisschen verliebt habe. Aber das jetzt so ein bisschen die sprachliche Tiefe dann noch zu machen, da hast du mich erst aufgebracht, ja.
Ja, was ich vor allem an dem Thema auch immer sehr spannend finde, ist, dass es halt, also für die Menschen, die sich quasi noch ein bisschen wehren, komplett ableistische Sprache aus unserem Sprachgebrauch zu streichen, es ist ja auch super schwer. Es sind Wörter, die komplett, ja, strukturell drin sind in unserer Sprache, dass wir super
Ja,
schnell so etwas sagen wie, oh, wie dumm von mir oder sowas.
genau.
Und also interessanterweise gibt es da Begriffe, die man verwenden kann, die dann in so einem Moment Sprache konkreter sogar machen können. Also das finde ich daran auch einfach so spannend, weil dumm und blöd wird ja oft wie ein Synonym für zahlreiche verschiedene Wörter verwendet.
Ja.
Und wenn man da einfach ein bisschen länger stachelt und gräbt, kommt man darauf, dass vielleicht in einem Moment wagemutig oder sowas gemeint ist. Und vielleicht ist das dann sogar das schönere, konkretere Wort, was man in dem Moment benutzen kann.
Vielleicht verwegen oder,
genau,
oder sowas, ne? Oder in die andere Richtung halt unsinnig.
Ja.
Ja.
Ja, genau solche Sachen. Und ich glaube, dass deswegen auch die Sprache auch einfach schöner werden kann, wenn man sich hinsetzt und ein bisschen länger darüber nachdenkt. Ja, und das gefällt mir bei dem Thema da auch einfach nochmal, sich nicht direkt dagegen zu wehren, sondern auch einfach sprachlich zu überlegen, wie kann ich lernen, mich konkreter auszudrücken und vielleicht sogar noch passendere Begriffe zu verwenden.
Ich glaube, Anni sagt zum einmal, das war blöd von mir, ne? Und dann dachte ich, okay, was kann ich da jetzt sagen? Ne? Also kann man sagen, dann, das war, das hatte ich nicht bedacht, ne? Oder das war ungeschickt oder das war nicht sinnvoll.
Ja.
So, und da findet man dann auch präzisere Begriffe, die das dann auch konkreter beschreiben.
Ja, genau. Was es dann schon wieder den Lesenden einfacher macht, mitzufühlen. Und da hat man gleich wieder den emotionalen Effekt. Ja, es ist ein großes Thema, was in vieler Hinsicht interessant ist.
Ja.
Was die Welt ja noch so authentisch macht, sind diese ganzen Tier- und Pflanzenarten.
Oh je, ja.
Ja, also die ich muss einmal kurz erklären, die Tier- und Pflanzenarten, die dort vorkommen, das sind nicht die Tier- und Pflanzenarten, die wir so kennen. Also anhand der Begriffe werden wir sie wahrscheinlich nicht sofort wiedererkennen, aber dadurch, dass sie halt minimal beschrieben sind, können wir uns irgendwie jedes Mal vorstellen, was gemeint ist, oder uns irgendwie vage vorstellen, was für ein Tier es sich handelt, selbst oder eine Pflanze, selbst wenn sie nicht komplett beschrieben werden. Da sind halt auch komplett neue Begriffe, Wortneuschöpfung ohne Ende, aber sie fügen sich so wunderbar in den Text ein, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass es unbekannt ist, also als würde man etwas nicht verstehen oder so, das kommt gar nicht vor. Wie seid ihr darauf gekommen?
Boah, das war zum größten Teil war das die pure Lust am Erfinden. Also,
das kann ich mir vorstellen.
Also mir war schon klar, dass wir sind ja hier nicht fast 2000 Jahre in der Zukunft, also von heute, ein bisschen weniger. Und in den 2000 Jahren hat sich halt unheimlich viel verändert. Also einerseits verstärkt sich noch in diesem Jahrhundert das Biodesign, also man wird Pflanzen und Tiere hervorbringen, die es vorher so nicht gab.
Mhm.
Also zum Beispiel Salzminze, die sehr angenehm zu trinken ist und einen sehr tiefen Schlaf fördert.
Mhm.
Ja. Andererseits folgt im letzten Krieg, also der laut Roman in, also nicht in ungefähr 100 Jahren ausbricht, gibt es da halt auch einen Einsatz von Atomwaffen und einen atomaren Winter, und durch die Strahlenbelastung stehen dann auch neue Arten oder andere Arten bilden sich raus. Also Graulöwe und Fleckpadel, also eine Katze ungefähr so groß wie eine Ginsterkatze. Und dann hat sich ja auch in der Zeit die Sprache verändert.
Ja.
Es gibt nur noch die eine Sprache, also eine Einheitssprache, abgesehen von regionalen Dialekten.
Mhm.
Und in diese Sprache sind dann auch aus anderen Sprachen Begriffe eingeflossen. Also Melokoten zum Beispiel für Pfirsich, von Spanisch Melocoton.
Oh, daher
ja,
kommt das.
So hat sich halt die ganze Sprache verändert.
Mhm.
Ja, aber nicht so sehr, dass wir sie heute nicht mehr verstehen. Aber
ja. Ja, dann wäre es auch sehr schwer zu lesen.
Nein. Das hätte man sicherlich noch weiter treiben können, aber wir wollten auch kein linguistisches Seminar draus machen. Ja, also
ja.
Ich bin jetzt auch kein Tolkien, der jetzt so eigene Sprachen dann entwickelt. Das weiß ich, fand ich, ist nicht mein Ding. Also.
Ja, das ist ja auch in der Geschichte dann nicht nötig, wenn es nur eine Sprache gibt. Also da war es extrem lebendig, diese verschiedenen Wortneuschöpfung auch einfach zu lesen und sich auch immer trotzdem irgendwas darunter vorstellen zu können. Das fand ich auch sehr gut, dass das dann trotzdem ging. Ja, wir sind jetzt auch gerade beim Thema Sprache. Da würde ich jetzt direkt übergehen zu dem Thema Dialoge. Und zwar war das ja auch eine Sache, über die wir gesprochen haben. Der Unterschied zwischen Roman- und Filmdrehbuch. Ihr habt da ja, glaube ich, auch Filmdrehbucherfahrung, richtig?
Lucia, ja.
Okay. Ja, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Filmbereich, deswegen war das für mich halt auch sehr interessant, dann auch nochmal zu lesen, wie ihr die Dialoge umsetzt. In einem Roman ist das Vorgehen ja ein bisschen anders. Könntest du beschreiben, wie ihr diesen geschrieben habt, also den Dialog, und wie sich dieser verändert hat?
Also geschrieben haben wir den tatsächlich wie ein Filmdrehbuch. Also ohne
Ja,
Regieanweisung.
ja.
Also beim Schreiben hatte ich die Handlung tatsächlich wie einen Film vor Augen. Also solange ich Handlung beschrieben habe, ging das auch prima. Aber wenn man dann zu den Dialogen kommt und man sich nur auf die Dramatik des Schlagabtausches konzentriert, dann geht halt verloren, dass, oder vergisst man halt, dass es kein Bild gibt, das den Dialog einbettet. Also das, was die SchauspielerInnen mit ihrer Mimik und Gestik an Ausdruck hinzufügen oder was jetzt Regie und Kamera an Szene zeigen, das hatten wir einfach nicht bedacht, ja, dass das ja noch geschrieben werden muss. Also da stand nur der nackte Dialog. Und in meinem Kopf war das eine vollständige Szene, ne? Aber in den Köpfen der Lesenden halt nicht. Das muss ich dann ergänzen, ja. Also die Handlung ergänzen, das Setting ergänzen, also die Reaktionen ergänzen. Und dadurch wurde das dann erst komplett, also für den Roman passend, ja.
Ja, genau. Also beim Roman ist der Dialog ganz, ganz anders. Und ja, es ist auch eine große Schwierigkeit, da eben so zu arbeiten, dass man den Subtext zum Beispiel, Subtext ist im Grunde das, was man mit einer Dialogzeile meint, aber vielleicht nicht so sagt. Also beim Filmdrehbuch ist es oft so, ja, also dass da dann zum Beispiel steht, kannst du mir die Weintrauben geben? Das kann als Satz so unterschiedlich gesagt werden. Und da kommt es natürlich auf die Szene an, wie es gesagt wird. Und dann kann der Schauspieler, die Schauspielerin das so anwenden, je nachdem, wie die Szene funktioniert und was mit dieser Szene ausgedrückt wird. Handelt es sich um einen Satz mitten in einem Streit oder nicht? Und gleichzeitig gibt dann eben die Filmregie Anweisungen. Wie möchte ich, dass dieser Satz gesagt wird? Wie kannst du dir das so vorstellen? Und diese Sachen kommen natürlich alle nicht im Roman vor. Deswegen ist dann halt eben wichtig ist zu sagen, wie dieser Satz dann gesagt wird. Also wird er passiv-aggressiv gesagt oder wird er sehr freundlich gesagt. Also das macht einerseits den Unterschied, aber natürlich auch gleichzeitig, dass man eben bei dem Dialog dranbleibt im Roman, funktioniert auch eben nur so mit diesen Zwischenhandlungen. Also dass wir da zum Beispiel, ja, was bei euch ja dann ein paar Mal vorkam, wenn wir das Tee trinken, dass die Person zum Beispiel zwischendurch Tee trinkt und daran nippt. Und gleichzeitig, dass nicht in jedem Dialog dann Tee getrunken wird. Und dass man dann ein bisschen variiert, dass es dann vielleicht mal nicht um Essen geht, sondern das, was auch bei euch wunderbar vorkam, da war ich ganz großer Fan von der Szene im Garten, wo eine Person etwas erzählt hat und gleichzeitig Gemüse gerupft hat. Und da, auf diese Szene könnt ihr total gespannt sein, weil da verläuft es wunderbar, wie die Handlung zusammen mit dem Dialog kommt und auch einfach teils nicht dazu passt oder diesen unterstützt. Und das ist für mich eine sehr kunstvolle Szene. Also die Gartenszene, so im zweiten Teil des Buches, darauf könnt ihr euch sehr freuen. Und Karotten, sag ich nur.
Ach
Ja,
so
so
weit
weit
hin,
hinten,
ja,
genau.
okay. So weit
Ja, da
hinten.
bin ich ein bisschen auf dem Stuhl auf und ab gehüpft, als ich, als ich die gelesen habe. Das hat mich sehr erfreut. Eine weitere Frage zur Authentizität. Das waren ja auch alles Dinge, die zur Authentizität beitragen. Und eine große Sache war Ipsis und Annis Freundschaft. Annie ist ja unsere Protagonistin und Ipsi wird ihre Bestfreundin. Und ja, also bei Ipsi war es so, dass sie ein so frecher, authentischer Charakter ist. Und sie hat sich super schnell irgendwie in Annas Herz reingeschlichen, bevor ich es selbst gemerkt habe und bevor es Anna wahrscheinlich auch gemerkt hat. Und irgendwann ist sie ein wahrer Teil von Anna. Also die beiden sind wirklich unzertrennlich. Es ist so spannend, wie ihr es geschafft habt, diese Bindung aufzubauen. Was war euch bei der Darstellung ihrer Freundschaft wichtig? Wie habt ihr das gemacht?
Also vorweg, Ipsi hat sich auch in unser Herz gestichen. Also ich liebe sie.
Das merkt man.
Aber eigentlich meine Lieblingsfigur in dem ganzen Konstrukt. Also die Figur ist eigentlich spontan entstanden. Also wir spürten, dass Anna ein Gegenstück braucht zu ihrem, weil sie ist eher so grüblerisch, ein bisschen introvertiert und sie braucht eigentlich so einen starken Gegenpart, also einen Bing zu ihrem Yang sozusagen. Und da kam halt dann Ipsi auf, also die ist ein Kampftalent, buschikos direkt und scheinbar unbekümmert, ja, und die beiden spüren das auch, als sie sich treffen. Also die spüren, dass sie in der anderen das gefunden haben, was ihnen selbst fehlt. Ja, und ich glaube, wir haben das am Anfang sehr, sehr beiläufig dargestellt, aber mir war ziemlich schnell klar, dass sich Ipsi in Anna verliebt. Also, ja, mir fällt gerade auf, sie sagen manchmal Anna und manchmal Anni, also
ja, stimmt.
Da sage ich gleich noch was zu. Und will Ipsi aber nicht, also dass sie sich in Anni verliebt, will sie aber nicht wahrhaben oder registriert sie am Anfang gar nicht so, aber das ist so ihr, gesteht sie sich erst später ein und dann, das ist aber so ihr Antrieb, also ihre Motivation, sich für Anni einzusetzen. Und das schwingt so im Hintergrund mit, ja, dieses Gefühl, dass dieses Yin-Yang-Gefühl geht den beiden auch nie verloren, also über alle Missverständnisse und Streitereien hinweg. Sie werden einander nie gleichgültig. Ja. Das macht auch einen guten Teil der Spannung aus. Also in diesem und Spoiler im nächsten Band auch. Das also zieht sich dann eigentlich über die ganze Serie. Achso, noch zu Anni und Anna. Also Anni ist der Rufnamen von Ikanan in der Kindschaft und auch Mytheum, also die Schule für Mitte. Und nachher bekommen sie nach der Erweckung, geben sie sich selbst oder bekommen von anderen einen erweckten Namen. Also es gilt nicht für alle, aber das wird so frei gehandhabt, aber später nennt sie sich dann Anna.
Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, deswegen sage ich es immer ganz kurz dazu. Die Erweckung ist quasi die Prüfung oder der Übergang zu dem Beruf, also dem Ruf von Kind zu erwachsener Person.
Ja.
Ja, dann möchte ich genau über diesen Ruf von Anna, den sie sich so sehr wünscht, sprechen. Das ist ja etwas, was im Grunde die Main Storyline ist von Buch 1, dass Anni unbedingt Tänzerin werden möchte. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sage, Anni möchte unbedingt Tänzerin werden, das ist viel zu wenig. Das ist eine so verzehrende Leidenschaft, die ich deswegen auch, ich konnte das so gut nachvollziehen. Also wenn man eine Leidenschaft hat, weiß man ungefähr, wie sich Anni fühlt. Und das finde ich, deswegen hatte ich so oft Gänsehaut einfach, wenn sie getanzt hat und wie sie sich dabei gefühlt hat. Wie hast du es geschafft, diesen Tanz so leidenschaftlich, so echt, so poetisch darzustellen?
Gute Frage. also zum einen tanze ich ja selbst, also deshalb habe ich kein Ballett, aber Tango Argentino. Das ist nicht dasselbe. Aber ich habe eine Verbindung zum Tanz, ja, zum Schönheit und Intensität der Bewegung zur Musik. Ja, darum habe ich schon so ein Fable auch für andere Tanzarten.
Ja, das hat man gemerkt.
Und auf der anderen Seite bin ich auch Lyriker. Ja,
I see. Okay.
Als Schriftsteller komme ich eigentlich von der lyrischen Seite, also weniger von der journalistischen. Also ich mein damit nicht, dass ich Gedichte schreibe. Okay, ich schreibe auch Gedichte, aber nur sporadisch und ausdrücklich, nur für meine private Schublade. Ja. Was ich meine mit Lyriker ist, dass mir die Musikalität eines Textes wichtig ist. Also Rhythmus, Klangfarbe, also ein Text muss klingen, schwingen, ja, oder auch tanzen, könnte man sagen.
Ja.
Ja, und in den Beschreibungen des Tanzes sollte das auch so zum Ausdruck kommen.
Ja, ist das.
Ja.
Sehr
Und
sogar.
Sprache und Tanz sind ja auch eng miteinander verknüpft, ne? Und auch in unserem Gehirn. Also ich merke immer, wenn ich Tango tanze und kann ich dabei nicht gleichzeitig reden. Das funktioniert nicht. Ja, also das glaub, irgendwie läuft das auf der gleichen Schiene.
Ja.
Also wenn ich rede, dann kann ich nur ganz einfache Schritte tanzen, also nur noch seitwärts und vorwärts, und dann mehr geht aber nicht. Ne?
Ja, was mir da halt auch so als Vergleich einfällt, ist, dass ja Tanz nach außen hin immer leicht wirken soll. Also,
Und
dass man nach außen hin nicht zeigt, wie anstrengend es eigentlich ist. Und so ähnlich ist es ja auch eigentlich mit Texten, also mit Manuskripten und Romanen, dass nicht deutlich wird, wie viel Mühe und wie viel Anstrengung im Grunde daran steckt, die Zeilen so zu machen, wie sie sind. Und nicht nur die Zeilen, sondern halt auch den Inhalt und wie sehr man puzzeln musste. Und dass nach außen hin dann letztendlich das, was man liest, sich flüssig, leicht liest, dass man gar nicht über diese Sachen nachdenkt. Das ist ja auch quasi das Ziel.
ja.
Ja.
Also harte Arbeit.
Ja.
In beiden, also beim Tanz wie beim Schreiben, ja.
Genau. Was ich sehr beeindruckend fand, dass es ja meistens so ist, dass es vielen AutorInnen sehr schmerzt, ihre Charaktere leiden zu lassen und ihnen schmerzhafte Ereignisse in den Weg zu stellen. Ihr hattet damit im Grunde fast gar kein Problem. Ich glaube, es gab nur diese eine Stelle, wo Annie ihren Tanz entwickelt hat, wo ich einmal gefragt habe, ob es da möglich ist, vielleicht da ihr noch ein paar Hürden entgegenzustellen. Aber ansonsten habt ihr sie wunderbar über das Buch hinweg, also habt ihr ihr Hindernisse in den Weg gestellt, die wirklich.
Oh ja, ich habe auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, ja.
Genau, das wollte ich nämlich fragen. Wie ging es euch
Ja.
damit? Und war es schwer oder war das für euch natürlich, das zu tun?
Hatte von der Welt so eine Vorstellung, aber eigentlich muss ich sagen, von Anfang an bin ich Anni hinterhergelaufen. Also wie alles den weißen Kaninchen. Und die Konflikte kamen dann fast von selbst aus den Prämissen raus, die aus der Welt herauskamen, die wir dann vorher aufgebaut hatten oder die sich halt mit dem Schreiben so ergab. Aber klar, wir kamen natürlich irgendwie an Weggabelungen, wo wir die Wahl hatten. Geht's gut aus oder nicht? Oder Glück oder Schmerz. Ja? Und ich glaube, ich hatte vorher den Roman Ein wenig Leben gelesen. Und wo ich den Namen mal? Schwieriger Name. Janna
Ja,
Diarra
genau.
heißt die Autorin. A Little Life heißt der im Original. Und was die Autorin ihrem Protagonisten da antut, das ist schon echt grenzwertig. Also beim Lesen dachte ich, also jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen, und es kam jedes Mal schlimmer. Und das war also richtig schwer zu ertragen. Und bis zum Ende denkt man jetzt endlich gut und ja, okay. Also so heftig sind wir, glaube ich, nicht. Also ich bin eigentlich ein Freund von Happy Endings. Also ich bin hier so eher auf der Star Wars-Seite, ein bisschen Hollywood. Da ist zum Beispiel eine Sache, die ich Suzanne Collins übel nehme, also Tribute von Panem. Dass ihr drittes Buch so düster und perspektivlos enden lässt. Da war ich echt sauer. Ja, da dachte ich, muss das sein? Das hätte doch, ja, vielleicht ist das realistisch, aber ich finde nicht, dass man in Romanen unbedingt immer überall realistisch sein muss. Und das ist auch ein Realismus, der die Augen vor den schönen Dingen verschließt, finde ich. So.
Ja, da muss ich sagen, da habe ich auch
Ja.
damals mit gestruggelt. Also mit dem Ende. Aber ich muss sagen, ich war so schockiert von dem Ende. Viele haben es ja gefeiert, dass sie mit Peter zusammengekommen ist. Ich denke, es ist okay, dass wir hier spoilern. Also die Geschichte ist, glaube ich, alt genug, dass sie eigentlich fast jeder Mensch kennt, der sie kennen möchte. Und ich fand es gar nicht so schön. Also ich fand, es war ein absolut niederschmetterndes Ende. Weil es mir auch so vorkam, als hätte sie ihn niemals geliebt und als hätte sie gesettelt und sich halt einfach auf die normale, von der Gesellschaft als normal anerkannte Weise, wie man sein Leben zu leben hat, eingelassen, obwohl sie sich das nie so gewünscht hat. Das war das, was mich, glaube ich, am meisten daran fertig gemacht hat. Das hat mich auf jeden Fall lange nicht losgelassen, aber gleichzeitig im Nachhinein, ein paar Jahre später, dachte ich mir so, es ist gleichzeitig auch irgendwie sehr realistisch und fällt irgendwie eine sehr gesellschaftskritische Aussage dadurch auch, was ich sehr spannend fand. Nur leider kommt diese Botschaft bei vielen, glaube ich, gar nicht so richtig an. Deswegen ist dann auch die Frage, ist das wirklich gut gelaufen oder nicht? Ja, aber darüber sprechen wir gar nicht.
Also ich fand es, ja, egal. Ja.
Noch deine letzte Meinung dazu?
Ja, also ich habe auch mitgelitten mit Anni. Ja, also jedes Mal, wenn ich dachte, okay, kann ich dir das antun? Und ich dachte, ja. Das ist ja, da steckt kein Sadismus hinter oder so. Ich dachte, da muss ich jetzt durch. Ne? Das hat mich, also teilweise bin ich bei den Schicksalsschlägen selber zu Tränen gerührt, wenn ich es nochmal lese. Und denke mir, genauso ist das richtig.
Ja.
Genauso musste das sein. Ja.
Da stimme ich dir zu. Also, wer Angst hat, die Charaktere leiden zu lassen, sollte versuchen, diese Angst zu überwinden. Es lohnt sich. Also, weil, ja, Fallhöhe. Also erstmal Fallhöhe, wenn etwas Positives vorher passiert, dann umso stärker kann halt ein Charakter danach fallen, umso mehr Emotionen haben wir dann. Und gleichzeitig kann das auch andersrum funktionieren. Wenn jemand sehr tief fällt, umso mehr freut uns der Aufstieg.
Genau.
Ja. Ich bin hier am Rumgestikulieren ohne Ende, aber sieht ja keiner. Diese Frage ist einmal ein Blick hinter die Kulissen. Die habe ich jetzt noch mal kurz vor dem Interview eingefügt, weil es eine recht große und interessante Frage ist, weil da das Inhaltslektorat ein bisschen an die Grenzen kam. Da mussten wir uns nämlich absprechen. Und zwar gibt es einen Charakter im Buch, Nies Onkel Ned, bei dem bei mir die Alarmglocken geschrillt haben. Und das war so ein Fall, wo wir uns besprechen mussten. Kannst du so ungefähr erklären, warum, ohne zu spoilern?
Der Onkel, also im Roman heißt das Mutterbruder, die hat ein besonderes Verhältnis zu ihm, weil er derjenige ist, der sie auf das Thema Tanz bringt. Also sie besucht besucht mit ihm eine Tanzvorführung. Etwas später, wenn sie dann, ich sag 15 oder so, da verguckt sie sich so ein bisschen in ihn. Und das ist dann so ein Heikel. Ne? Mit Onkel ist das so eine Sache, ist das Inzest oder nicht? Ne? Aber ist zumindest nicht grenzwertig. Also, ja, kann sich das auch nicht richtig erklären, aber kommt halt so über sie. Und deshalb ist das so ein auch ein heikler Charakter.
Ja. Ja, aber bewusst.
Aber bewusst, genau. Ja. Der spielt nämlich nachher noch eine Rolle, also vor allem in Band 2, aber da würde ich jetzt nicht so viel spoilern.
Genau. Ich glaube, für die Lesenden ist das auf jeden Fall nochmal wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Also jetzt nicht anfangen, in den Rätsis irgendwie zu ranten oder sowas. Das hat seine Gründe. Also sieht es als Foreshadowing.
Ah ja, genau, das war der Fachbegriff. Ja.
Ja, weiter gehen wir am besten nicht darauf ein, um nicht zu spoilern. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass im Inhaltslektorat eben dann Grenzen aufkommen, wenn man einen Mehrteiler hat. Das hatte ich auch schon tatsächlich schon mit KundInnen davor, dass wichtig ist, manchmal abzusprechen, was in der Zukunft passieren wird, was dem AutorInnen schon klar ist, aber was mir nicht klar ist, und damit ich einordnen kann, wie soll ich das jetzt bewerten? Soll diese Sache so problematisch aussehen, wie sie ist, oder ist das ein Versehen? Da muss ich im Grunde immer nur wissen, ja, es soll so sein. Und das ist dann deswegen auch so gut, dass man im Nachhinein noch einmal spricht miteinander. Und das hatten wir auf jeden Fall nötig, was diese Sache anging. Dann konnte ich das auch richtig einordnen. Du hast dich ja jetzt für das Self-Publishing entschieden. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen und welche Hürden gab es bisher auf dem Weg zur Veröffentlichung?
Also wir wollten schon Verlag veröffentlichen und haben nach einem Verlag gesucht, beziehungsweise nach einer Agentur. Also ziemlich viele Agenturen angeschrieben. Und das war ein Marathon und extrem frustrierend. Also da kamen nur Absagen, wenn überhaupt Absagen kamen. Zweimal kam so die Anfrage, das Manuskript zu schicken und danach kam die Absage. Also immerhin, ne? Also ein bisschen Interesse war da, aber nicht genügend, dass es den Auftrag gereicht hätte. Also die Auswahl, ich glaube, die wählen nur noch auf den Markt fixiert aus. Also was gut funktioniert, davon wollen die mehr haben. Also same, same, but different. Ja. Aber so neue Ideen oder Zählweisen und vor allem auch neue AutorInnen haben es da unglaublich schwer. Ja, also das hatte ich, also im Vergleich zu von vor 15 Jahren hat sich das, glaub ich, nochmal unwahrscheinlich potenziert. Also nochmal sehr viel schwerer geworden. Weil, glaube ich, jede und jeder denkt, er kann irgendwie schreiben. Also, oder das versucht. Ja. Aber Self-Publishing ist dann halt ein Mittel, was heute gar nicht mehr so unüblich ist, ja, habe ich dann festgestellt. Also gerade für bestimmte Genres, also das ist eine gängige Form für Lesende. Dazu gehört auch alles zwischen Fantasy und Science Fiction. Ja.
Genau, ja.
Und da die sind sehr affin für E-Books. Und also man muss dann auch sagen, sogar Rowohlt empfiehlt explizit auf der Website, doch mal als E-Book zu versuchen, ja, anstatt ein Manuskript zu schicken. Und die nutzen die digitale Plattform explizit zur Akquise. Ja, also versuch mal da, wenn es da klappt, dann können wir dich ja ins normale Programm übernehmen, so nach dem Motto.
Ja, das habe ich auch schon ein bisschen erschreckt jetzt die letzten Jahre auch noch festgestellt. Wobei ich sagen muss, also jetzt in den letzten Jahren, wirklich so in den letzten 2 Jahren, habe ich das Gefühl, entwickelt sich endlich was, dass dann auch mal die Themen ein bisschen variieren oder es, naja, nicht die Themen. Eigentlich die Themen nicht, aber zumindest einige Bücher inklusiver werden. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass besonders jetzt, also vielleicht auch in anderen Ländern, aber besonders in Deutschland, sehr darauf geachtet wird, dass Dinge veröffentlicht werden, die den Leuten auf jeden Fall gefallen und weniger Wert auf oh meine Güte, Innovation gelegt wird. Und sowas finde ich ja immer total wichtig. Also das Schreiben ist ja auch stetige Entwicklung, also Neues zu entdecken, originell auch zu schreiben. Und ja, also da finde ich es sehr schade, dass das so geblockt wird. Gefühlt kommen von vielen verschiedenen Ländern, also ich lese besonders gerne britische Bücher und japanische Bücher. Und da habe ich das Gefühl, dass da sehr viel mehr experimentiert wird.
Ja.
Und diese Experimentierfreude scheint gerade ein bisschen, ja, nicht existent zu sein bei den Verlagen.
Ja, man muss natürlich auch sagen, die stehen enorm unter Druck. Ne?
Ja.
Also das ist einfach auch teilweise beinahe wirtschaftlicher Druck, der da eine Rolle spielt.
Ja, es ist ein
Dann
Teufelskreis.
entscheidet man sich eher für die Cash-Cow, die schon also auch viele übersetzte Bücher, ja, zum Beispiel aus Staaten oder aus dem englischsprachigen Raum, die da schon erfolgreich sind. Und dagegen konkurriert man ja auch. Aber man sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Also, wenn man überzeugt ist von seinem Buch, also so wie ich das hier bei dem Buch war, dann gibt es eigentlich keine Hürden, wenn man sich für das Self-Publishing
Ja.
entscheidet. Also, okay, ich habe mich dann dafür entschieden und habe dann auch gesagt, okay, ich will, dass es gut aussieht, dass es professionell aussieht und dass ich darin investieren muss. Ja. Also allen voran eine gute Lektorin. Ja.
Dankeschön.
Und nee, das war wirklich sehr wichtig. Und auch ein professionelles Cover. Ja. Also wenn man sagt, ja, ich will das jetzt mal so machen, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es ein Erfolg wird.
Ja.
Ja, also man sollte das schon richtig machen und das dann richtig anpacken.
Ja, genau. Das ist im Grunde ein
Und
Fulltime-Job.
sich eben schnelle Hilfe
Ja.
suchen.
Ja,
Ja.
es ist eine Menge, was im Self-Publishing
Dann.
drinsteckt. Deswegen, ich finde es auch immer so schwer. Es gibt manchmal bei Instagram diese Diskussion, wie rezensiert man Self-Publishing-Bücher? und dass die genauso rezensiert werden sollten wie Verlagsbücher. Ich muss zugeben, ich sehe das nicht so, weil Self-Publishing ist mehr als nur das Buch.
Ja,
also nur in Anführungszeichen. Ne? Also Self-Publishing ist sehr viel mehr als nur die Story. Ach, oh, schon wieder. Nur in Anführungszeichen. Die Story ist, es ist natürlich die Hauptarbeit. Aber es kommen so viele Sachen dazu. Die Person investiert selbst in dieses Buch. Sie hat sich eine Cover-Designerin gesucht und ein Korrektorat, ein Lektorat. Und es sind so viele verschiedene Punkte. Das ganze Marketing, die Bloggenden-Suche, wenn man das macht. Also es ist riesig. Deswegen finde ich, gehört da mehr dazu, zu dieser Rezension. Und dass es eigentlich fast gar nicht möglich ist, ein Buch mit 2 Sternen zu bewerten oder drunter, was im Self-Publishing richtig richtig ausgearbeitet wurde. Also mit schönem Cover, mit Lektorat, Korrektorat, je nachdem, was gebraucht wird. Und ja, also das ist meine Meinung.
Ja.
Hast du einen Tipp für Self-PublisherInnen oder generell für Schreibende?
Habe ich gerade schon gesagt, also investiere in eine gute Lektorin oder einen guten Lektor. Aber die meisten, werde ich feststellen, sind weiblich tatsächlich. Also für mich war das wirklich der Schlüssel, um eben aus dem guten Buch oder aus dem Rohling ein sehr gutes Buch zu machen. Also hätte ich vorher auch nicht gedacht, also was sich da alles verändert hat. Aber das war schon der Hammer. Also ich habe ja auch Handbücher gelesen über das Schreiben. Also, aber man kann noch so viele Handbücher lesen oder noch so viele Freunde und Bekannte lesen lassen. Und du bist da zu einem ganz anderen hast dann nochmal einen ganz anderen Blick reingebracht. Hast da auch einen ganz anderen Insight, einen Markt und Leserschaft nochmal reingebracht. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Also die Zusammenarbeit hat mich echt bereichert. Das war toll.
Das freut mich total. Es ging mir genauso. Ich habe mich jeden Morgen auf das Buch gefreut. Also ein schönes Projekt zu haben, wo das Storytelling einen begeistert, das ist, damit morgens aufzustehen oder abends ins Bett zu gehen, das bereichert einfach die kompletten Monate, wo wir zum Beispiel daran gearbeitet haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit euch arbeiten kann an dem Buch oder an der Reihe. Worauf bzw. welche Änderungen, Entwicklungen bist du besonders stolz nach dem Lektorat?
Habe ich, glaube ich, schon so angedeutet, also dass der jetzt nicht so auf spezielle Änderungen, aber so, dass der Roman viel kerniger geworden ist, also knackiger. Also, weiß nicht, so den einen Stellen an Fett wegtrainiert haben, also so den Anfang, ja, also diese ganze Infodump, ja, da haben wir an anderen Stellen an Muskeln dazu gewonnen, wenn man das so mit der Fitnessstudio tragen wollten. Also beispielsweise bei den Dialogen, ne? Was wir eben schon erwähnt haben. Und tatsächlich, obwohl wir so viel gestrichen haben, hat der Roman jetzt sogar mehr Seiten als vor dem Lektorat.
Ja, das passiert trotzdem, manchmal.
Ja, ist aber trotzdem schneller und mehr sexy als vorher.
Ja.
Ja, darauf bin ich schon ziemlich stolz. Und auf die, dass das so in der Teamarbeit auch so toll geklappt hatte. Das war schon ziemlich gut.
Gibt es etwas, worauf du ganz generell stolz bist in deinem Buch? Also bestimmte Themen oder bestimmte Sprache oder die Welt? Irgendwelche Sachen, wo du besonders große Leidenschaft für hast?
Also auf die Charakterentwicklung schon. Mhm. Also sowohl Anni als auch Ipsi, als auch so ein paar Nebencharaktere. Das finde ich schon ziemlich gut. Also da,
ja.
Ich glaube, das ist mir gut gelungen.
Ist das? Ich sehe schon den Ipsi-Fanclub kommen.
Ja, genau. und natürlich, dass ich es überhaupt geschrieben habe. Also, wie gesagt, ich hatte schon vorher immer geschrieben, 2 fertige Romane liegen in der Schublade, ne, die ich aber jetzt nicht mehr interessant finde. Und 2 weitere hängen da so halb fertig in meinem Computer rum. Aber so wie der hat mich keiner gepackt. Ich war nie so richtig überzeugt von dem, was ich da geschrieben habe. Also ich glaube, dass ich hier meine Form gefunden habe, wie ich mich auch ausdrücken kann, also wo ich auch meine Ideen und meine Weltsicht irgendwie reinbringen kann, ohne dass es irgendwie peinlich wird. Ne?
Ja.
Macht mich vielleicht nicht stolz, aber ziemlich froh. Also Ja, das Gute ist ja, dass es weitergeht, dass das erst der Anfang ist, ne? Also, das ist eine der Wendungen, die öfter vorkommt. Also, ich in dem und vor allem in dem nächsten Teil, also, es hat gerade jetzt begonnen. Ja, das ist für mich als Autor gerade anders, ja.
Ich finde vor allem das auch nochmal interessant, was du sagst, deine Weltansichten in das Buch einbringen. Das ist auch etwas, was ich so spannend an dem Buch finde, dass es jetzt nicht so wirkt, als würdest du deinen Lesenden etwas aufdrängen, sondern hast einfach beiläufig deine Weltansichten, die erfüllen diese Geschichte, die gehören zu dieser Geschichte, die Charaktere leben diese Werte. Dadurch sind diese Werte die ganze Zeit präsent, ohne die ganze Zeit hervorgehoben zu werden oder erklärt werden zu müssen, weil ihr sie durch Handlung einfach zeigt. Und einfach, als wenn. Also da steckt ja sehr viel Arbeit darin. Und ja, das fand ich sehr schön und beispielhaft. Also eben auch für Menschen, die damit strugglen oder die gerne irgendwie mehr ihre Werte durch ihr Buch zeigen wollen, lest auf jeden Fall Mom, weil davon könnt ihr eine Menge lernen. Ja, wo finden LeserInnen denn dein Buch?
Überall, wo es E-Books gibt. Also eine Printausgabe geplant. Also es gibt erstmal nur das E-Book, dann auch eine Printausgabe. Die kann man dann eben auch an der Buchhandlung um die Ecke bestellen. Die Printausgabe plane ich über Tolino Media zu veröffentlichen.
Ganz kurz zur Info für die HörerInnen. Wir nehmen diesen Podcast auf, bevor das Buch rausgekommen ist. Also das heißt, es wird noch einmal sehr aufregend für Henning. Aber wenn dieser Podcast rauskommt, könnt ihr das Buch schon bestellen. Und dafür werden wir alle Links in die Beschreibung packen.
Es gibt dann auch laufendfristige Infos auf meinem Instagram-Kanal, Adams Worte.
Zusammengeschrieben?
Genau, zusammengeschrieben.
Okay. Cooler Name für den Kanal. Henning, möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen?
Hat mir viel Spaß gemacht, das Interview. Ich bin sehr gespannt, wie ich in Wirklichkeit klinge.
Okay, also wer auf ein Buch mit einer absolut originellen und authentisch erzählten Welt Lust und wer ein Buch über eine fast schon verzehrende Leidenschaft für einen Traum lesen will, der oder die sollte sofort zugreifen. Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt inzwischen schon, nachdem ihr dieses Interview gehört habt, aber es stecken so viele Kleinigkeiten, aber auch große Sachen drin, wo so viele Gedanken hinterstecken. Also ich denke, ihr werdet Spaß mit dem Buch haben. Die nötigen Links findet ihr in der Beschreibung, um das Buch zu bestellen. Ansonsten, Henning, wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Erfolg und viele LeserInnen.
Okay.
Und ich freue mich, wenn ihr dem Podcast ein Abo dalasst und ihn rezensiert. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt und mehr zum Schreiben lesen wollt, folgt meinem Newsletter. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Dankeschön fürs Zuhören. Schöne Lesewochen, schöne Schreibwochen. Mach's gut, schreib gut. Ciao.